herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber im Laptop sitzt wieder einmal Stefan Becker-Becker-Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Schön, dich wiederzusehen, nachdem ich dich gestern das letzte Mal gesehen habe.
Ja. Ja, aber das macht sie nicht schlechter, deswegen, dass wir uns heute sehen.
Na, ihr würdet ja jeden Tag sehen.
Na, es braucht diese gewisse Distanz, damit wir, wenn wir uns dann nahe sind, uns auch wirklich nahe sind.
Na, ich bin alt genug, dass ich keine Distanz mehr brauche. Ich würde gerne jeden Tag in der Früh damit beginnen, einen Fußball-Podcast mit dir aufzunehmen. Ja. Da könnte man endlich die ganzen Themen verarbeiten, die mir so durch den Kopf schwirren.
Das klingt dir Drogen.
Ja, ich hab's mal gerade gedacht. Na, aber nur als Beispiel, wir sind ja heute hier, um wieder mal über Vereine aus der Premier League zu sprechen. Aber tatsächlich würde ich mit dir natürlich auch extrem gerne über das dramatische Italien-Finale sprechen. Es ist ja Wahnsinn, was da passiert, oder?
Das dramatische Italien-Finale, das dramatische Finale in den Niederlanden.
Ja.
Gar nicht davon zu sprechen, was in Österreich uns bevorsteht am kommenden Wochenende. Also es ist tatsächlich sehr viel, es knistert im Moment, sagen wir mal so, in vielen Ligen.
In diesem Sinne ist jederzeit willkommen, wenn du uns irgendwelche Spenden zuschicken willst, dann bringen wir den Niederlande-Report, wir bringen den Serie A-Report, wir hauen einfach so aus. Aber heute sind wir ja da, um eben über das FA Cup-Finale zu sprechen. Da hat ja Crystal Palace Manchester City empfangen und gewonnen 1-0.
Ja, also es war natürlich neutral, nein, ich war nicht ganz neutral. Ich habe schon gehofft, dass der Underdog sich da mal durchsetzt.
Also und, City, oder?
Und die Bilder, die ich dann tatsächlich miterlebt habe, das war schon ganz, ganz großartig. Bringt mir vielleicht zu einer kleinen Anekdote. Ich habe ja einmal schon das Vergnügen gehabt, Crystal Palace in einem entscheidenden Spiel im Wembley zu sehen. Und zwar war das 2013, ist mittlerweile 12 Jahre her. Habe ich mir Crystal Palace gegen Watford im Championship Playoff-Finale angeschaut. Und ich habe damals zum ersten Mal mitgekriegt, wie unfassbar intensiv der Support von Crystal Palace ist. Ja. Also die sind ja, also ich weiß nicht, wer das, vielleicht kennt das ja von der einen oder andere von euch da draußen nicht, aber Crystal Palace ist ja dafür bekannt, dass sie sehr wenig Englisch, sondern mehr schon europäisch sind. Also das ist ganz stark von einer Ultraszene geprägt, die sich viel, viel stärker an Festland-Europa orientieren und weniger an Rest-England. Und die machen richtig Stimmung. Und ich habe mir damals schon gedacht, wow, das ist ganz, ganz groß, was die machen. Und gestern, oder in unserem Fall, wir nehmen ja montags immer auf, oder am Wochenende jetzt, da haben sie ein ziemliches Feuerwerk abgezündet.
Mhm. Ja, schauen wir uns die Partie mal ein bisschen an, hätte ich gesagt. Losgegangen ist es eh gleich recht dramatisch. Hat nur 16 Minuten gedauert, bis Palace, muss man schon sagen, einen dieser mittlerweile aus der Saison sehr bekannten und gefürchteten org-schnellen, sehr direkten Konter gespielt hat. Ob im rechten Flügel, Stangelpass in die Mitten und auch wirklich mit einer sensationellen Technik hat der Esse dann in der 16 Minuten gleich mal zum entscheidenden 1-0 eingeschweißt. Auf der einen Seite muss man sagen, es war genauso, wie man Palace eben aus dieser Saison kennt. Das gewohnt direkte Spiel und auch wirklich technisch souverän. Auf der anderen Seite muss man das ja fast als City wissen, oder? Und entsprechend auch vorsichtig sein, vor allem so am Anfang.
Natürlich, aber ich meine, ich sag mal, du kannst dir weder auf der einen noch auf der anderen Seite alles ausschließen. Und was natürlich von Anfang an klar war, ist, das Spiel muss zugunsten von Crystal Palace natürlich laufen. Das heißt, du brauchst Glück, du brauchst Spielglück, du brauchst einen Tormann, der gut drauf ist in der Partie, du brauchst vorn das nötige Quäntchen Glück im Torabschluss und das alles haben sie da genau gehabt. Und dann in diesem Gesamtbild entsteht halt dann ein Titel für Crystal Palace. Und dass sie halt in der 16. Minute gleich mit der ersten wirklich großen Chance das 1-0 gemacht haben, hat natürlich dann die Fans so richtig ins Spiel mitgenommen. Und von dort weg war es, ich muss wirklich sagen, Defensive vom Feinsten. Also das ist oft einmal loben wir nur das Offensivspiel, aber es war schon ein wirklich schönes Defensivspiel, das Crystal Palace da abgeliefert hat.
Ja, auf jeden Fall. City muss man auch sagen, in der ganzen, also kommen wir eh noch zu den einzelnen Schlüsselsituationen, aber so richtig zwingende Chancen Außenspiel raus, so viel kann man schon sagen, hat City eigentlich nicht gehabt, ja.
Weiß ich nicht, das sehe ich schon anders. Also es waren schon genug Szenen da, damit City aus dem Spiel heraus 2-3 Tore macht. Das war halt, ja, finde ich schon. Also Dean Henderson hat schon den einen oder anderen, ob das jetzt die Haaland-Chance ganz am Anfang war, ob das dann der ein oder andere Fern Fernschuss aus 15, 16 Meter war, wo Henderson einfach richtig, richtig gut dort war. Aber es hat nicht sollen sein und du hast halt einfach auch gemerkt, wie soll ich sagen, je länger das Spiel gedauert ist, desto mehr hast du, das ist ein bisschen so eine alte Floskel, aber desto mehr hat sich dann wirklich geglaubt an den Triumph. Und natürlich, wenn du nochmal die 70. Minute vorbei ist, wenn dann die Rapid-Viertelstunde mal vorbei ist, dann fängst du vielleicht wirklich zum Glauben an, dass du vielleicht diesen ältesten Cup-Pokal diesen ältesten Pokal im Weltfußball vielleicht hochstemmen kannst. Zum ersten Mal, muss man dazu sagen.
Ja, schauen wir uns die Spielsituation so ein bisschen chronologisch an, und du hast ihn ja schon erwähnt, Dean Henderson ist einer der Helden dieser Partie, er hätte aber genauso gut der tragische Held werden können. In der 24. Minute hat es nämlich eine sehr strittige Situation gegeben. Da stand so quasi so ein Lochpass auf dem Haaland, der läuft aufs Tor zu und nimmt diesen, und der Henderson kommt ihm entgegen, kommt ein bisschen aus dem Strafraum raus und spitzelt außerhalb vom Strafraum mit der Hand den Ball vom Haaland weg. Mhm. Jetzt natürlich alle sofort aufgeschrien, ja, eindeutig, das war außerhalb vom Strafraum, das war quasi Torraub und deswegen hätte es rot gehen müssen. Auf den VAR-Bildern war es sehr eindeutig zum Sehen, aber der VAR hat vermeintlich den Regeln entsprechend das nicht als clear and obvious error gewertet und hat gesagt, naja, der Haaland trippelt ja vom Tor weg, das heißt, es ist kein eindeutiges Vereiteln einer Torchance gewesen und deswegen können wir da jetzt keine rote Karten geben und gelbe Karten gibt es eh, wenn war sowieso nicht, und entsprechend ist der Schiedsrichter da nicht weiter irgendwie zum Overrulen aufgefordert worden. Wie geht's dir mit der Entscheidung?
Du, ist lustig, ist ja mit dem VAR, du lernst ja trotzdem noch verhältnismäßig viel über das Regelwerk, so absurd es mitunter ist und so, es gibt ja gewisse Regeln, die kann da keiner erklären, auch wenn du sie zum 150. Mal mit dem VAR analysiert kriegst, aber da ist natürlich was dran an dem, was sie sagen, so quasi der VAR darf ja nur bei Rot eingreifen, und du, ein Handspiel vom Tormann außerhalb vom 16er ist ja nicht zwangsläufig Rot, sondern nur, wenn es ein Torraub ist, und da natürlich diskutiert man dann die Feinheiten, nicht? Wie viel, in welchem Winkel läuft Haaland noch aufs Tor, wo läuft er schon weg vom Tor?
Also ich habe die Bilder das erste Mal ohne Kontext gesehen, habe ich gesagt, das ist eindeutige Wettbewerbsverzerrung und das ist einfach eine Frechheit, was der VAR da mal wieder macht. Dann liest halt die Begründung und denkst du so, ja, irgendwie kann man das schon auch so sehen, okay. Dann habe ich mir wieder gedacht, wie kann man am Goalie vorbeitrippeln, ohne dass man vom Tor weggeht? Weil das geht eigentlich auch nicht, weil du läufst aufs Tor zu und egal, ob du links oder rechts umkurvst, in dem Moment, wo du einen Haken machst, ziehst du ja weg vom Tor. Das geht ja gar nicht anders. Und dann ist irgendwie wieder Blödsinn. Dann kann man nur argumentieren, ja, ich meine, Torraub war es jetzt da eindeutig nicht, würde ich sagen. Also sehr strittig auf jeden Fall. Ich glaube, eins zeigt die Situation wieder mal ganz klar. Das Regelwerk ist da sehr unnötig, sehr kompliziert. Man muss es irgendwie versuchen, klarer und einfacher zu machen. Ich glaube, so wie es jetzt ist, wo trotz VAR so viel Meinung überbleibt, da hat man eigentlich mit dem Thema VAR grundsätzlich versagt. Der darf ja, steige nicht aber.
Und was du da einfach im Moment hast, das ist einfach schon so eine grundnegative Stimmung dem Ganzen gegenüber. Und ich frage mich wirklich, wie du denn quasi den Karren nochmal aus dem Dreck ziehen kannst, wie du quasi das ganze Image von einem VAR nochmal aufpolieren kannst oder was auch immer. Ich habe jetzt da vor kurzem mitgekriegt, oder wir haben zu tun gehabt mit jemandem aus der DFL in Deutschland draußen, der federführend für die Einführung von VAR verantwortlich war. Mhm. Und der sagt, sie versuchen gerade ganz, ganz stark, dieses Image wieder ein bisschen weiter zu entwickeln vom VAR, weil in Deutschland hat sie den geflügelten Ausdruck im Kölner Keller und sie sagen, das ist mittlerweile schon sinnbildlich dafür, dass die Leute sagen, okay, kein Wunder, das, was aus dem Keller rauskommt, quasi kann nichts vernünftig sein. Jetzt glaube ich, überlegen sie wirklich allein schon mal solche Maßnahmen zu setzen, um einen eigenen Standort zu wählen, damit du nicht mehr sagst, die schalten in den, oder da meldet sich der Keller in Köln oder was auch immer, also es ist komplett absurd. Ich glaube einfach, dass der VAR Es ist definitiv so, dass er natürlich zu mehr Gerechtigkeit führt. Es ist einfach so, ob die Entscheidungen falsch oder richtig sind, oder ob sie in welche Richtung sie interpretiert werden können, ist was anderes. Aber er sorgt für mehr Gerechtigkeit. Aber wie gesagt, mein Argument war ja schon lange Zeit, dass das, was er bringt, nicht überwiegt dem, was er wirklich kostet, an Dynamik und an Leidenschaft.
Ich glaube, man muss ja einfach da schon langsam eingestehen, dass der Fußball, so wie er halt abläuft, das nicht wirklich möglich macht, dass man Situationen ganz eindeutig bewerten kann. Und solange du rund um die Entscheidungen immer eine Diskussion hast, und ich glaube einfach nicht, dass man durch den VAR die Diskussionen verhindert, macht es halt nicht besser. Und wenn es eh nicht wirklich besser macht und wenn die Diskussionen bestehen bleiben, dann überwiegt natürlich der Vorteil von Tatsachenentscheidungen, wie es so schön heißt, am Spielfeld. Ne? Und vielleicht kann man dafür viele andere Dinge einfach technologisch lösen, weil ich glaube, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass Technologie, so wie halt die Torlinientechnik oder so, vielleicht abseits ganz eindeutig macht.
Ja, ich glaube, das sicher, das da.
Und so Einwurfsachen, ne? Und wenn alle Einwürfe und Eckballentscheidungen richtig gegeben werden würden, wenn abseits immer automatisiert ganz klar und eindeutig ist, dann hast du wieder ein richtig schnelles Spiel, wo du vielleicht gar keinen VAR mehr brauchst.
Ja, und wo du halt vielleicht nicht so einzelne Elemente hast, wie beispielsweise, du kannst bei einer Tätigkeit einschreiten, wenn es wirklich so ist.
Ja, genau. Wenn jetzt sowas übersehen wird oder so, sowas lasse ich mir auch gerne einreden. Und dann hast du es aber eigentlich auch schon. Ja. Na gut, aber schauen wir mal weiter, was im Spiel noch passiert ist. Und zwar etwas Gravierendes in der 36. Minute, also gar nicht viel später. Nämlich 12 Minuten später, gab es einen Elfmeter. Ich glaube, an der Elfmeter-Diskussion ist nicht viel zum Rütteln. Die war relativ eindeutig. Es war ein bisschen ein dummes Foul, muss man sagen, von Palace. Hätte man sie eigentlich da sparen können. Neuzugang Marmoush ist dann angetreten zum Elfmeter. Der Henderson hat den nicht so ganz gut geschossen, einfach relativ souverän pariert. Nachschuss fiel direkt zum Haaland. Der hat den Schuss vom Haaland wiederum, hat auch wieder der Henderson gehalten. Und dann war es das auch schon wieder.
Was da mir in der Situation ganz stark hängen blieb, ist, ich habe mir das damals, also ich habe mir das im Live-Bild schon mir gedacht, warum tritt da Marmoush an? Und das bringt mir ein bisschen zu einem Thema, was mich wirklich ein bisschen geärgert hat, aber wo ich wirklich ein bisschen Unverständnis gehabt habe, ist, Erling Haaland in solchen Partien verschwindet er ganz gern.
Ja, du sagst das ja immer, ja.
Ich habe jetzt die interessante Zahl gelesen. Das war jetzt sein 6. Spiel im Wembley und er hat doch nicht getroffen in Wembley.
Okay.
Und du spielst halt üblicherweise nur in Wembley, wenn es um was geht. Der Mann ist sehr, sehr jung und hat eine unfassbare Torquote, die wahrscheinlich besser ist als von allen anderen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich kenne die Zahlen jetzt nicht im Detail, aber sie ist unfassbar. Aber wenn ich dann sehe, dass in einem FA Cup-Finale bei 1-0 Rückstand der Omar Marmoush dahin geschickt wird, weil aus welchen Gründen auch immer Erling Haaland nicht antritt, ich verstehe das nicht. Da muss er da sein und muss sich um die Verantwortung übernehmen, er oder irgendein anderer und nicht der Spieler, den du im Winter verpflichtet hast. Und er verschwindet mir in solchen Spielen viel zu sehr und drückt solchen Spielen viel zu wenig den Stempel auf und da ist er bei mir gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Kritik. Ob er damit klarkommt mit meiner Kritik, das weiß ich natürlich nicht.
Ja, er wird sich dann eh, so wie nach jeder Spielverfolge, wieder sehr melden. Ich habe das gar nicht so sehr hinterfragt. Ich habe einfach angenommen, der Marmoush wird einfach in der deutschen Bundesliga viel Elfmeter geschossen haben. Aber ich habe die zu wenig verfolgt, dass das jetzt wirklich Gesicht sagen könnte. Weißt du das?
Nein, es hat angeblich die Diskussion gegeben im Nachhinein, dass dann Haaland verzichtet hätte während dem Spiel.
Ah, okay. Das ist natürlich kein Kurzzeichen, ja.
Ja.
Ja, entscheidende, wirklich, wirklich zwingend entscheidende Chancen hat es dann für Palace eigentlich nur mehr eine gegeben. Und zwar war das eher Tor, das aber auch aus meiner Sicht völlig zu Recht aberkannt worden ist. Ein bisschen ein Ping-Pong im Stadion, im Strafraum, wo es dann letztlich auf Abseits entschieden worden ist. Ich glaube, das geht auch in Ordnung so. Ansonsten, ich habe mir aufgeschrieben, du siehst das ja ein bisschen anders, mehr für Ballbesitz passierte, wenig Durchschlagskraft. Du hast dann noch gemeint, ja, es gab natürlich noch den einen oder anderen Weitschuss. Das ist schon richtig und gerade das Star-Ensemble aus Manchester ist natürlich grundsätzlich immer wieder fähig für Traumtore, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber der Dean Henderson mit seiner Manchester United-Vergangenheit war offensichtlich extra motiviert, muss man schon so sagen.
Ja, und du hast hast gewusst, the shit is about to get real, wie er in der zweiten Halbzeit ein Couple aufgesetzt hat. Und wo siehst du noch Tormänner, die ein Couple aufsetzen? Sieht ja. man leider Gottes viel zu selten. Das war damals in den 90er und frühen Nuller Jahren gang und gäbe, wenn die Sonne tief steht, Couple auf. Ja. Und du hast gewusst, okay, Dean Henderson setzt das Couple auf, der Mann's ernst.
Und, ich glaube, er wollte nur diese Haarspitzen verdecken, die so motiviert waren.
Und er hat dann wirklich eine super Partie abgeliefert. Also ich meine, es ist absurd, weil einerseits muss sagen, okay, quasi am eine Haaresbreite, wenn es so willst, ist er nicht vom Platz geschickt worden mit Torraub. Mhm. Und gleichzeitig eröffnet ihm die Chance, eine legendäre Leistung abzuliefern. Legendär ist es ja durchaus auch nach dem Spiel noch weitergegangen, weil er hat sich dann mit Pep Guardiola ein bisschen angelegt, hat sich ein bisschen ein Beef gegeben, weil offensichtlich, ich meine, der Pep agiert im Moment ganz weird, muss man wirklich sagen. Also seine ganze Körpersprache ist ganz, ganz bedenklich mitunter. Und der ist halt über das Spielfeld gegangen, einerseits auf 180, aber gleichzeitig mit einem ganz crazy Eyes oder aufgesetzt gehabt. Und dann ist er quasi auf den Dean Henderson zugesteuert und hat er den quasi in ein Wortgefecht verwickelt. Also es ist jetzt nicht handgreiflich worden, aber viel hat nicht mehr gefällt.
Man sieht beim Pep, dass die Nerven halt richtig blank sind.
Ja, ne? Und also er hat zwar, glaube ich, seine Glatze nicht zerkratzt, aber er war, glaube ich, war kurz davor, dass er wieder anfängt.
Ja, ich habe heute einen kurzen Ausschnitt gesehen, was jetzt zum Meisterschaftsfinale gegangen ist, wo er nur darüber geredet hat, wer nicht alles schon Titel gewonnen hat in der Saison. Und außer Liverpool, Palace und City waren das ja nicht viel, weil die haben ja zumindest diesen zweiten Cup-Bewerb gewonnen, den Carabao Cup.
Und wir reden heute eh ein bisschen drüber, so quasi, was ist mit City in dieser Saison, aber es ist halt einfach sehr, sehr vieles ermüdet. Es sind ja nicht nur die Spieler ermüdet. Wie, denke mal, Pep Guardiola ist seit bald 10 Jahren, glaube ich, Trainer von City. Oder ist er schon mehr als 10 Jahre? Ich weiß es gar nicht genau. Aber absurd lang ist er mittlerweile Trainer. Das ist ja unfassbar intensiv. Und ich glaube, das fängt damit an, dass auch ein Trainer vielleicht nicht mehr die Leistung abrufen kann, weil er einfach ausgelaugt ist. Und erfahrungsgemäß, wenn halt der Bogen ein bisschen überspannt ist, nervlich, dann reagiert man halt oft auch mal etwas gereizt. Und im Moment ist er schon eher, wie soll ich sagen, zart beseitet, wenn es um irgendwelche Diskussionspunkte während dem Spiel geht.
Ja, es wird sehr spannend zu beobachten sein, wie das dann in der nächsten Saison weitergeht, weil er hat ja verlängert und also man darf, glaube ich, jetzt nicht nur, weil sportlich einmal nicht läuft, sagen, dass er kein guter Trainer ist. Aber ja, wie du gesagt hast, es ist einfach aktuell die Körpersprache. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, und natürlich sind so Bewertungen von außen eigentlich alles andere als clever, aber für das sind wir halt da. Und man hat einfach so ein bisschen das Gefühl, da schaut man jemandem zu, dem es einfach nicht so gut geht, ne?
Ja, und es Absurde war natürlich auch der Kontrast, weil der Kontrast war Oliver Glasner. Der so die Aura gehabt hat, so eine Mischung aus Mittelschullehrer trifft, also entspannter Mittelschullehrer, pragmatisierter trifft auf irgendeinen Yogi. Und so ist er dann quasi während und nach dem Spiel durch die Gegend gegangen. Also, und da war natürlich sein Bild im Vergleich zu Pep Guardiola schon sehr, sehr gravierend, muss man sagen. Aber anders als Pep Guardiola, ich habe jetzt nachgeschaut vorher, der hat 527 Spiele mittlerweile für City in den Beinen, Pflichtspiele, wenn man so will, als Trainer.
Hat man die dann in die Hände eigentlich?
Das hat man in den Händen und im Kopf vielleicht
auch. Ja, im Kopf kann man es auch haben. Ja.
Und ich glaube, das ist schon nicht ohne, muss man wirklich sagen. Also ja. Und es ist im Moment ein bisschen ein Gesamtbild, das der Verein abgibt.
Ja, zum Spiel selber, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr so viel zu sagen. So einzelne Fragen habe ich noch an die. Die Herangehensweise von Palace war ja wirklich so, wie wir es die Saison gesehen haben. Sie haben halt versucht, so offensiv und aggressiv zu pressen, wie es irgendwie geht, dann aber sofort wieder ein bisschen zurückfallen zu lassen. Und wenn halt sie eine Möglichkeit geboten hat, es einen schnellen Konter spielen mit direktem Zug aufs Tor. Ich glaube, man muss schon sagen, gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner ist das natürlich eine der besten Strategien, die es gibt. Oder das macht der Klassen schon richtig gut.
Ja, das macht er sehr, sehr gut. Und ich hab auch gelesen, also ich habe das jetzt nicht nachvollziehen können, inwieweit das stimmt. Aber angeblich hätte es ja die Diskussion gegeben während dem Premier League-Spiel in dieser Saison, wo City gewonnen hat, dass der Klassen angeblich zum Guardiola gesagt hätte, also ich spreche im Konjunktiv, so quasi, wenn es die gleiche Taktik noch einmal abzirkst, quasi das nächste Mal schlagen wir die. Also quasi hat er schon, also der Glasner begibt sich so ein bisschen auf die Mindgames-Ebene schon und hat schon gesagt, Alter, ich weiß, was du vorhast und so weiter, und das nächste Mal schlagen wir die. Also ich mag, dass dieser Oliver Glasner da einfach hergeht und durchaus anfängt, Ecken und Kanten aufzuzeigen, aber trotzdem in seiner sehr, sehr, wie soll ich sagen, in sich ruhenden Art und Weise.
Souveränen Art.
Ja, absolut.
Also ich habe mir ja in Vorbereitung auf die Folge heute, aber auch so zwischendurch aus der Premier League-Saison immer mal wieder so englischsprachige Interviews von Glasner angeschaut. Und das ist absolut alles nur nicht peinlich. Das ist so richtig, also, richtig schön zum Anschauen. Der redet smart. Der hat es auch geschafft für das, dass er ja eigentlich noch gar nicht so lange auf der Insel ist. Richtig sauber. Akzentfrei will ich nicht sagen, aber richtig sauberes Englisch zum Sprechen. Der ist auch voll beliebt dort. Also es ist auch voll interessant,
ja,
wie oft dass der so Features kriegt und irgendwo dabei ist und eingeladen ist und so. Das ist richtig cool.
Ich glaube, er ist ein sehr, sehr schlauer Mensch und ist in dem, wie er auftritt, wirkt er sehr, sehr authentisch. Und was mir wahnsinnig gut gefallen hat und ich habe mir dann die gesamte, also nach dem Abpfiff, habe ich mir gestern noch ein 30-Minuten-Video angeschaut, weil die FA hat auf ihrem YouTube-Channel die gesamten 30 Minuten nach Spielende bis zur Pokalübergabe. Und du siehst einfach Oliver Glasner in ganz vielen kleinen Szenen, wo das, was er macht, wahnsinnig beeindruckend ist. Also wenn er dann quasi inmitten dieser riesengroßen Feierei einfach mit dem Eberechi Ese ein bisschen dasteht und mit ihm einfach in ein paar Minuten ganz ruhig drüber spricht und so weiter. Und du merkst einfach, der Ese geht mehrmals her, umarmt den Glasner währenddessen und so weiter. Und du merkst auch, wie der Glasner einfach, er quatscht mit ihm einfach und dann holt er sich den nächsten Spieler und quatscht mit dem ein bisschen weiter. Und du merkst, die Leute sind wirklich bei ihrem Trainer. Die hören ihm zu, was er sagt. Aus österreichischer Sicht habe ich das einfach richtig, richtig cool gefunden, dass du einen Trainer hast aus dem Land, wo du wirklich sagst, okay, der klopft einmal ganz, ganz vorne an. Wir werden heute noch drüber reden, wo kann es für ihn noch hingehen. Aber diese gesamte Körpersprache, diese Souveränität, dann geht er durch, rauf und so weiter Richtung Pokalübergabe und dann kriegt er vom Kronprinz den Pokal überreicht und wirkt so, wie wenn das das Selbstverständlichste der Welt, aber in einer guten Art und Weise. Wahnsinnig respektvoll und also. Und ich habe ein paar Interviews im Nachhinein mir angehört und das wüsstest du vorher gesagt, dass die Art und Weise, wie sie über ihn sprechen, ist schon wahnsinnig respektvoll. Also das ist das und man muss sich halt auch eins vor Augen führen, das war der erste große Titel für Palace. Die haben bis jetzt da zweimal die zweite Liga gewonnen und einmal die dritte Liga gewonnen. Ja. Der Verein hat zum ersten Mal einen großen Titel gewonnen. Oliver Glasner wird für die restliche Zeit des Vereins in den Geschichtsbüchern stehen, als der Trainer, der den ersten großen Titel gewonnen hat.
Ja.
Und das ist einfach beeindruckend und sehr geil, muss man wirklich sagen.
Ja. Und auf der anderen Seite nochmal, um die Sache abzurunden, da waren einige Sachen dabei, die alles andere als beeindruckend waren. Allen voran natürlich die Performance von den sogenannten Starspielern. Erling Haaland, hast du schon kurz angesprochen, war mal wieder so ein Spiel, wo er mehr oder weniger untergedacht ist. Phil Foden ist überhaupt relativ spät erst eingewechselt worden. Mhm. Es ist überhaupt nicht so Saison. Wir sagen in so einem Fall ja immer ganz gern, dass er gespacejammed worden ist. Mhm. Dass ihm auf einmal so von Heid auf Morgen das Talent ein bisschen fährt.
Ja, das ist ein bisschen beim der spielerische der Foden gewesen ist.
Oder das, ja, danke fürs Wortspiel. Ja. Da werden wir irgendwann mal eigene T-Shirts drucken, nur für die. Die kannst du dann kaufen da draußen. Ja, Phil hat den Foden verloren, ja. Mit so einem kleinen Counterfeit von dir, wo man das ein bisschen sieht. Ja, lass mal was Nettes im Photoshop einfallen. Ja, und ein anderer ehemaliger Held, muss man schon fast sagen, hat überhaupt mal wieder nur die Ersatzbank gedrückt. Jack Grealish ist wieder mal nicht einmal eingewechselt worden.
Ja, Jack Grealish ist eingewechselt worden. Kevin De Bruyne hat auch wahrscheinlich sein letztes großes Spiel im Wembley nochmal gehabt und hat natürlich den ein oder anderen sehr geilen Pass verteilt, aber er hat den Punkt versäumt, quasi am Peak abzutreten von City. Und er macht es halt jetzt da und ich glaube, der wird seine Karriere noch nicht beenden, weil er hat noch so viel Qualität in seinen Beinen. Aber ich glaube, für die Zeit bei City ist es jetzt wirklich an der Zeit.
Das ist, das ist die große Frage, ob er den Peak bei City überschritten hat oder seinen persönlichen. Ich habe ja heute so Glückwünsche zur überragenden Karriere von Mo Salah gelesen, der halt den Kevin De Bruyne dann am extra gekloppt hat und gemeint hat, in Liverpool wäre jederzeit der Platz halt für ihn frei. Also er scheint schon auch in der Premier League noch ganz begehrt zu sein.
Ich bin gespannt. Also ich glaube einfach, dass sie das Kevin De Bruyne City Paket einfach erschöpft hat. Ich glaube, dass der De Bruyne, der hat definitiv noch vielen Dank. Ob er jetzt so einen Wechsel in die USA macht oder was auch immer, um das quasi ausklingen zu lassen, oder ob er, ich meine, er ist jetzt 33 Jahre alt, das ist jetzt nicht so, dass da gar nichts mehr geht, und der ist noch immer weiterhin laufstark. Und wie gesagt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der in Italien nochmal gute 4-5 Jahre hat. Bei Inter, also bei Inter gilt es jetzt, glaube ich, mit 33 nicht mehr als Zukunftshoffnung.
Das ist mal wieder einer von den Youngsters, dass der nur verarscht wird. Ja,
sicher. Das kann er dann in Mkhitaryan und ablösen und so weiter. Und kann die nächsten 5 Jahre bei Inter dann spielen.
Es sollte nichts Schlimmeres passieren, als mit 33 nach Mailand zu ziehen. Muss man schon auch sagen, ja. Gut, ich habe vorgeschlagen, wir schauen jetzt mal die Palace ein bisschen im Detail an. Saisonanalyse steht bei uns im Programm. Palace, wie du schon gesagt hast, hat in dem Sinn noch keinen großen Titel gewonnen. Also so Meisterschaften in unteren Ligen, das klammern wir mal ein bisschen aus. Das muss man ja irgendwie erreichen, wenn man ganz oben mitspielen will. Grundsätzlich ist es so, dass so Saison für Saison mir vorkommt, es immer mehr heißt, so ja, der Anschluss zu den Großen wird immer schwieriger, die Budgets gehen immer weiter auseinander, alles wird schwieriger. Es gab so diese Zeit, vor allem vor 4-5 Jahren, wo wir eigentlich in jeder Liga so Serienmeister gehabt haben mit 7, 8, 9, teilweise sogar 10 Titel. Und immer hat es geheißen, ja, die Kleinen, die werden immer mehr den Anschluss verlieren. Und trotzdem, eigentlich gibt es kaum eine Saison, wo nicht irgendwo sensationell irgendeine Mannschaft einen Titel gewinnt.
Ja, und ich glaube, einerseits blendet es halt ein bisschen aus, dass auch diese vermeintlich Kleinen sehr, 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 sehr gut arbeiten, weil es hat immer, es wirkt ein bisschen so, wie man, wenn man redet, nur die ganz vorn können halt wirklich, wie soll ich sagen, professionell arbeiten, und das sind die einzigen, die irgendwo eine geheime Zutat haben, haben es nicht. Und was klein betrifft, mein Crystal Palace hat einen Kadermarktwert von knapp 440 Millionen Euro. klar, in UK natürlich ist alles sehr, sehr aufgeblasen, und da hast du natürlich, da wirkt ein anderer Faktor auf die Payroll drauf und auf den Marktwert. Aber die haben trotzdem 440 Millionen Euro Marktwert. Das heißt, die sind schon richtig, richtig gute Teams. Und was du halt einfach in der Premier League mittlerweile siehst, ist, da arbeiten so viele Vereine so gut. Also die sind alle mit einem Staff ausgestattet, diese Clubs. Das ist unfassbar. Das hast du sonst nirgends, weil halt einfach so viel Geld in dieser Liga ist. Und wenn du dir anschaust, welche Trainerqualität auf den Bänken herrscht, in der Premier League auf Platz 10, 11, 12, 13, 14, 15, das hast du sonst nirgends. Ob du jetzt, schau nach Bournemouth, schau nach Brentford, schau nach Fulham. Da sind überall unfassbar gute Trainer am Werk. Crystal Palace, Nottingham Forest und so weiter. Brighton, Aston Villa, das ist die Top-Klasse der Trainer. Und halt auch wahnsinnig viele sehr, sehr gute Spieler. Also, ja, natürlich hast du immer noch einen großen Gap zu City vorne. Nur, wie gesagt, das kannst du in der Premier League kompensieren, weil du eben nicht das vermeintliche David gegen Goliath hast, sondern du hast schon, ein kleiner Goliath gegen ein bisschen einen großen Goliath, sagen wir mal so. Also das, wenn es um das geht. Und wenn du dir die Kadermarkt-Situation anschaust, die Spurs sind 17. in der Liga, ja. United ist 16. Das sind aber in der Marktwerttabelle auf Platz 5 und 6. Die Spurs haben 840 Millionen Euro Marktwert. Wo siehst du diese 840 Millionen Euro am Spielfeld? Ich sehe sie nicht.
Ja, deswegen, vielleicht, wenn man halt die ganze Akademie mitverkauft.
Nein, aber das ist schon ein sehr, sehr verzerrtes Bild. Ja. Und man kennt ja diese Aussagen von Jürgen Klopp damals, wie er zu Liverpool gegangen ist vor 10 Jahren, wo er gemeint hat, hey, du hast nicht diese Spiele, wo du einfach sagst, okay, jetzt fahren wir auswärts und dann wissen wir die 3 Punkte nicht mehr mit haben. Und die Situation ist nur noch viel, viel gravierender geworden, wenn in Richtung ausgeglichenem Wettbewerb.
Wir sagen ja immer scherzhaft über die österreichische Liga, dass das die Liga ist, wo jeder gegen jeden verlieren kann.
Jetzt hat sie
mittlerweile auch schon wesentlich gebessert. Bei der Premier League ist halt das alte Sprichwort, dass jeder gegen jeden gewinnen kann, wirklich wahr. Man sieht sie auch, wenn man sich so die Spiele durchschaut, wenn man sie anschaut, gegen wen Liverpool die letzten 2-3 Jahre verloren hat, gegen wen Arsenal verloren hat, gegen wen sogar City verloren hat. Da waren immer mal wieder Mannschaften dabei, was du sagst, gibt's ja gar nicht, dass du gegen Nottingham Forest verlierst, gibt's ja gar nicht, dass du gegen West Ham verlierst und so weiter und so fort. Also das ist tut schon wahr, dass die Leistungsdichte ist natürlich sehr enorm. Ja.
Du hast jetzt noch 37 Punkten, wenn du dir das anschaust, du hast zwischen Platz 3 und Platz 7 ist ein Punkt. Das ist komplett absurd, das heißt, da geht's um so viel. du hast einen riesen Gap zwischen dem 17. und den Absteigern.
Glücklicherweise, muss man sagen.
Glücklicherweise aus Spurs-Sicht. Aber ansonsten hast du einfach eine wahnsinnig ausgeglichene Liga.
Ja.
Und du siehst, wie sehr die ganz, ganz Großen kämpfen müssen, arbeiten müssen, um da wirklich ihrer Rolle auch gerecht zu werden, wenn du der City anschaust, die jetzt gerade mit einem Spiel weniger, aber trotzdem auf Rang 6 liegen.
Ja, ich meine, es trifft ja auf Palace selbst auch zu. Die sind aktuell auf Platz 12 und haben eben noch ein Spiel zu spielen. Und je nachdem, wie sie die restliche Liga so ausgeht, können sie noch irgendwo zwischen Rang 8 und Rang 13 landen. Also nach hinten zurück geht nicht mehr viel, aber mit dem Sieg können sie nach vorne doch noch den einen oder anderen überholen.
Und dass es überhaupt so weit gekommen ist, muss ich auch sagen, ist ja auch dem zu verdanken, dass sie offensichtlich Ruhe bewahrt haben. Palace hat die ersten 8 Spiele in dieser Saison in der Premier League nicht gewonnen.
Mhm.
Und man kennt sie ja, die Stehsätze im Fußball. So quasi das, man muss da aktiv werden. Die Entwicklung geht in die komplett falsche Richtung. Die haben sie es auch nicht Shenren kennen, noch 8 Spielen, dass sie nie gewonnen gehabt haben. Dann sind glücklicherweise meine Spurs gekommen und natürlich gewinnst dann, wenn es da mal einen Negativlauf hast gegen die Spurs. Aber offensichtlich haben sie was gesehen in der Art und Weise, wie Oliver Glasner mit der Mannschaft arbeitet. Und man sieht ja bei ihm, das ist, ich weiß nicht, ob er das Gegenstück zu Didi Kübauer ist, der oft von Anfang an extrem funktioniert und vielleicht auf die Dauer vielleicht dann gar nicht mehr so gut funktioniert. Aber bei Glasner ist es halt wirklich so, dass der vielleicht einfach braucht. Der ist jemand, der muss die davon überzeugen, dass der Weg, den er vorgibt, der richtige ist, und dann müssen sie die Spieler darauf einlassen. Und das ist sicher keiner, der beim ersten Mal sie hinstellt und in der ersten Kabinenansprache die Leute so mitreißt, dass sie sagen, okay, unfassbar, für den Trainer gehe ich durchs Feuer oder was auch immer.
Mhm.
Aber den Punkt, also er hat es bis jetzt jedes Mal geschafft, dass er wirklich eine Mannschaft hinter sich versammelt hat, und das macht er einfach grandios, und es ist nur zu gratulieren, dass offensichtlich die handelnden Personen bei Palace so schlau waren und ihm einfach auch das Vertrauen geschenkt haben.
Ja, muss man ganz klar sagen. Diese Saison letztes Jahr auf Platz 10 abgeschlossen, hat dann heuer im Sommer die erste richtige Vorbereitung machen dürfen, da gleich eigentlich den vermeintlich besten Palace-Spieler mit dem Olysee an die Bayern verloren. Also ist ja auch nicht so, dass Palace dann die absoluten Starspieler so wirklich leicht ersetzen kann. Und dann ist es, wie du richtig sagst, mal alles andere als gut losgegangen. Und Palace hat die Ruhe bewahrt. Das liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, dass wenn du halt dort die handelnden Personen so ein bisschen kennst, merkst, dass das Menschen sind, die sehr viel Ruhe haben, die sicher auch ganz genau gewusst haben, was für ein Trainer das sie da ausgesucht haben. Ein Trainer nämlich, der eigentlich in seiner aktiven Zeit gar nicht so früh aus seinem Heimatort in Oberösterreich rausgekommen ist, hauptsächlich bei Ried und bei LASK gespielt hat, dort dann auch die ersten Trainerstationen hinter sich gebracht hat und natürlich vor allem beim LASK dann schon mal richtig aufgezeigt hat. Der hat nämlich in 160 Spielen oder 161 Spielen einen Punkteschnitt von 1,71 gehabt. Mhm. Jetzt ist es bei uns so ein bisschen eingerissen, dass wenn wir über Trainer reden, dass wir uns immer diesen Punkteschnitt anschauen, und man kann eigentlich immer sagen, alles, was bei 2 ist, ist sensationell. Okay. So habe ich eben. Was natürlich dazu geführt hat, ich habe heute im Interview gehört, dass er selber natürlich sehr überrascht war, dass er so gut gelaufen ist. Nur ein bisschen mehr war er dann überrascht, wie die ersten Angebote aus der deutschen Bundesliga gekommen sind. Und er erklärt mal vom LASK weg, er hat 3, 4 Bundesliga-Vereine aus der deutschen Bundesliga gehabt, die ihm ein Angebot gemacht haben. Okay. Ist schon mal ein bisschen ein Statement, oder?
Absolut. Und was er vor allem auch geschafft hat mit seiner Art und Weise, das kann ich mir wirklich noch erinnern, ist, er hat rund um den LASK ein sehr, sehr positives Image aufgebaut oder ein sehr, sehr positives Bild geprägt.
Ja, was gerade dort nicht einfach ist, ja?
Nein, und das musst du wirklich sagen. Also, da versuche ich jetzt wirklich nicht nur meine eigene Meinung irgendwie ins Spiel zu bringen, aber der LASK mit der Art und Weise, wie er gerade in den letzten 1, 2, 3 Jahren agiert, polarisiert schon sehr, sehr stark. Und das ist nicht nur offensichtlich in der Nicht-LASK-Fangemeinde, sondern auch innerhalb der LASK-Fangemeinde so.
Ja.
Und Oliver Glasner hat halt in diesen 4 Jahren, wo er beim LASK vor Ort war, einfach für einen wahnsinnig guten Aufschwung gesorgt, hat die Mannschaft wieder raufgeführt in die Bundesliga. und war einfach super erfolgreich und hat in seiner Art und Weise dazu geführt, dass sie viele Leute gedacht haben, schau, eigentlich lässig, was der Lars gemacht. Und jetzt bist du eher wieder in einer Situation, wo du sagst, okay, du merkst einfach, was die Ausstrahlung der handelnden Personen in der Wahrnehmung natürlich von vielen Leuten ausmacht.
Mhm. So ein bisschen Vater des Erfolgs, wenn man so will, war ja dann auch der Ralf Rangnick. Der so
ich weiß nicht, man schreibt, kommt man vor dem Rangnick mitunter zu viel auch zu. Also gefühlt ist halt einfach so, jeder Trainer, der irgendwann mal in Salzburg oder in Liefering war, ist dann schon quasi vom Rangnick Vasco wie beeinflusst worden. Es sind halt auch genug Gescheiterte, die in Salzburg waren.
Ja, aber unterm Rangnick, und die ja so bestätigt, muss ich sagen, das waren schon meistens Trainer, die dann ganz schön
was hingekriegt haben, oder? Ja, sicher. Und der wird schon beeinflusst haben, aber ich glaube schon, dass Oliver Glasner jemand ist, der seinen eigenen Weg da auch geht.
Ja, also mit der Leistung, die er natürlich mit dem Lask hingekriegt hat, muss man sagen, ist es dann schon ein bisschen einfacher gewesen. Aber dass man halt überhaupt einmal reinkommt und er kommt ja aus einer Zeit, wo, finde ich, was gerade wieder so ein Mode war, die Ex-Kicker ein bisschen zu extra zu bashen und zu sagen, nur weil einer gut gekickt hat, heißt das nicht, dass er ein guter Trainer ist. Da hat es so eine richtige Phase gegeben, wo gerade all die Trainer angesagt waren, die eben im Profifußball selbst nicht so viel zu tun gehabt haben, also auf der spielerischen Seite. Und er hat da diesen Bann schon ein bisschen gebrochen, finde ich.
Ja, er gemeinsam mit ein paar anderen, also mit ein paar Helden der 1990er Jahre, das musst du wirklich sagen. Also ja. wenn du die Reihe anschaust mit einem Oliver Glasner, mit einem Adi Hütter, Ralf Hasenhüttl, Peter Stöger, die waren alle, das ist alle gleiche Generation, wenn du so willst.
Wieso hast du jetzt die Küber auch nicht hingeschrieben dazu?
Ja, kannst du die Küber auch dazu nehmen, aber das sind halt diejenigen, die wirklich dort die 90er Jahre dominiert haben in der Bundesliga. Und da sind schon richtig gute Trainer rausgekommen. Und ich sage mal, würde es wahrscheinlich Ernst Happel nicht geben, wäre wahrscheinlich mittlerweile Oliver Glasner der größte Trainer, den Österreich je hervorgebracht hat. Was auf der anderen Seite irgendwie weird klingt. Weil,
Hot Take irgendwie, ja?
Nein, weiß ich nicht. Aber so, reden wir jetzt wirklich von internationalem Renommee und internationalen Erfolgen. Über allem steht einmal Ernst Happel. Ja. Ernst Happel hat zweimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen, ist Meister in Deutschland, Niederlande, Österreich und in Belgien und so waren. Aber welcher andere österreichische Trainer ist vor Oliver Glasner, wenn es ums Internationale geht? Ich sehe ihn, und vielleicht gibt es irgendwann in den 1920er, 1930er Jahren, die manche werden schon wieder Hugo Meisel um mich werfen. Ich kenne diese, also ich habe das nicht mitgekriegt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wer in den letzten 30, 40 Jahren hat eine größere internationale Karriere und ein größeres internationales Renommee erarbeitet? Ich sehe keinen.
Ja, ich kann da auch nicht widersprechen. Ich würde sagen, dass der Hasenhüttl am besten Weg dorthin war, hat dann aber halt nicht weitergeführt oder nicht weiterführen können. Ich glaube grundsätzlich, dass der Adi Hütter natürlich ein guter Trainer ist, der viel erreichen kann.
Und er hat auch schon erreicht, hat mit Young Boys hat er auch die Meisterschaft schon gewonnen, was wert ist.
Ja.
Aber sonst?
Aber das war es jedenfalls, ja, muss man wirklich sagen. Und eben, ein Titel ist ein Titel.
Ja, und der FA Cup. Also ja. das eine ist für mich, Oliver Glasner im Wembley zu sehen, wie er gerade die Mannschaft von Pep Guardiola geschlagen hat. Das andere ist für mich nach der Partie Ronny Brunnmeier, seinen Co-Trainer, vor 85.000 Leuten auf dem Rasen von Wembley zu sehen. Und ich denke mir, wow, was geht denn da gerade ab?
Ja, Ex-Stürmer.
Also ich finde das wirklich, das ist das mit Abstand Beste an Trainerkompetenz, was wir in den letzten 20, 30 Jahren ausgebracht haben.
Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass er trotzdem, trotz allem, was er bis jetzt geleistet hat, noch so das Größte vielleicht noch vor ihm haben wird. Ja,
ja absolut. Und was er halt hat, und das ist so lustig, und das merkst du ja immer wieder auch, wenn in englischen Medien von ihm die Rede ist, er hat sich einfach diese Aura aufgebaut, dass er jemand ist, der was gewinnt. Also das war natürlich dieser Europa League Triumph mit Frankfurt war natürlich etwas, das hat ihn international wahnsinnig ins Rampenlicht gespielt. Mhm. Und jetzt gewinnst du mit Crystal Palace den FA Cup. Und ich sage mal, er wird schon jetzt auch sehr, sehr gut verdienen, aber der ein oder andere, also zumindest ein ganz, ganz großer Transfer ist sicher noch drinnen.
Das steht
für das Girokonto von Oliver Glasner. Der ist jetzt 50 Jahre, alt.
Ja.
Selbst wenn er früh genug gesagt, okay, ich mag vielleicht nicht mehr 10, 15 Jahre, kann er immer, wenn er will, da vorne richtig mit Gas geben. Und also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
Ja, wenn er zum Rachen anfängt und viel Kaugummi hat, dann steht Carletto 2.0 auch nichts im Weg. Ja?
Nein, aber Stegisch Alexander, wohin kann es gehen für ihn? ich meine, der hat jetzt gerade mit Crystal Palace den FA Cup gewonnen und hat mit Frankfurt die Europa League gewonnen.
Ja.
Was, das Sky ist der Limit, aber wo ist das, welche Form trägt das Sky?
Zwei Sachen. Zuerst muss ich noch, bevor ich das beantworte, muss ich noch eine Sache sagen, die mir beim Oliver Glasner extrem positiv auffällt und extrem gut gefällt. Und zwar, dass er im Rahmen der Möglichkeiten der Mannschaft versucht, den attraktivst möglichen Fußball zu spielen. Das finde ich einfach cool. Mhm. Natürlich muss man sagen, dass das mit Palace schwieriger ist, aber für mich bleibt da dieser Run von Frankfurt ewig in Erinnerung. Die haben alle Partien so geil gespielt. Du wolltest, wenn du Zeit gehabt hast, es Frankfurt spüren schon. Mhm. Es war wirklich so, Europa League, whatever, Meisterschaft am Wochenende, wenn ich Zeit gehabt habe, habe ich mich fürs Frankfurt spielen entschieden, weil ich einfach wissen wollte, was dort jetzt als nächstes Verrücktes passiert. Und ich glaube, dass das auch im Sinne der Signalwirkung richtig cool ist, dass man einfach sagen kann, hey, okay, es gibt auch kleinere Vereine, mit denen man trotzdem geile Sachen machen kann und nicht nur, ich spiele effektiven Fußball. Weil das beeindruckt mich nicht so. Und in diesem Sinne, was kann man machen, wenn man geilen Fußball spielt? Ja, man kann warten, bis irgendwo ein Trainer abgesackelt wird und dann schauen, ob man den Sprung wagen kann. Weil wenn ich mir halt jetzt so die großen Premier League-Vereine anschaue, ich glaube, dass da grundsätzlich jetzt einmal im Sommer nichts frei wird. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
Würdest du im United so dran? Ist er die Person, die United richten kann?
Ich würde niemanden empfehlen, der mit der Karriere im Aufwärtstrend ist, zu United zu wechseln, weil da einfach zu früh im Argen liegt, ja. Aber ich glaube vor allem auch, dass sie in Amorim jetzt im Sommer stanzen. Für das, dann spürst du die Saison nicht mit ihm fertig. Also das klingt vielleicht sogar noch einen Titel, aber jetzt hast du das sicher nicht wünscht, aber es wäre noch möglich. Ich glaube, es ist intern bei United längstens klar, dass diese Saison abgekackelt worden ist und das halt für ausprobiert. Also ich glaube, dass da nichts frei wird. Aber was weiß man schon, ob nicht Chelsea nächstes Jahr nach 7 Spieltagen die Reißleine zieht, ne?
Ja, nicht nur das. Also ich glaube schon, dass Crystal Palace, die spielen nächstes Jahr Europa League.
Ja.
Das ist der Bewerb von Oliver Glasner. Das ist der Bewerb von Glasner und ich glaube, der hat richtig Bock drauf. Und ich glaube, die Europa League wird auch richtig profitieren von Crystal Palace. Also den Selhurst Park in der Europa League zu haben, das ist schon was richtig, richtig Cooles, muss ich sagen.
Ja,
die Vorstellung.
Bin ich ganz deiner Meinung. Also ich bin gespannt, was noch passieren wird. Ich glaube jetzt nicht, dass der nächste große Schritt jetzt gleich passiert, aber wie du vorher schon gesagt hast, er wird passieren, das wird beeindruckend sein. Und das muss man dann ja auch sagen. Ne? Das haben wir jetzt schon gesprochen darüber, dass der Glasner einer der größten Trainer seit, oder die, vielleicht sogar der größte Trainer seit Hubble ist. Da wird jetzt noch das eine oder andere draufkommen. Und sei es nur, ich bin dann 2 Saisonen bei einer Premier League Top-Mannschaft Trainer gewesen oder vielleicht in Italien, ich habe Juve übernommen oder was auch immer. Mhm. Es gibt, wir denken klarerweise jetzt viel in die Premier League, weil wir halt dauernd die Bilder von ihm mit der Premier League assoziieren. Aber er könnte auch Milan-Trainer werden oder so. Also, war ja auch wahnsinnig geil. Stell dir vor, Oliver Glasner ist Milan-Trainer.
Also Oliver Glasner hat für mich definitiv noch mindestens zwei große Transfers vor sich. Weil ja. Mit dem, was er jetzt gewonnen hat, wird er zumindest einen großen Premier League-Transfer noch machen. Und dann wird er in weiterer Folge zumindest einen großen Transfer woanders dann noch hin machen.
Ja, glaube ich auch. Kurz noch 2 Worte zu City. Die aktuelle Saison war alles andere als berauschend, da brauchen wir, glaube ich, nicht großartig viel drüber reden. Der Pep, so wie es ausschaut, macht er weiter, wobei, wer weiß, nicht, vielleicht entscheidet er sich ja nochmal um. Mhm. Aktuell kann man es ja wirklich nicht sagen. Dann wäre ich gespannt, wie dann die Situation für Glasner ausschaut. Aber die Diskussion, die ich mit dir noch ganz kurz führen möchte, ist das Thema City und der Kaderumbruch. Mhm. Jetzt ist natürlich in allem Munde gewesen, der Klopper, vor seinem Abgang hat er noch den perfekten Kaderumbruch bei Liverpool eingeleitet, was letztlich zur Meisterschaft geführt hat, dem kann man nicht widersprechen aus meiner Sicht. Kann man dem verschlafenen Kaderumbruchthema bei City trotzdem ein bisschen widersprechen? Ich habe mir den Kader angeschaut, ich habe gesehen, da gibt es 2 Goalies, die sind über 30, es gibt den Bernardo Silva mit 30, der Bräune ist offensichtlich ein bisschen über 30 und der Ilkay Gündogan auch. Der restliche Kader ist eigentlich eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie ein Diaz oder weiß ich nicht, grundsätzlich auch Phil Foden, der auch schon viele Premier League-Spiele drinnen hat, einigen Neuzugängen, an Guardiola, der erst 23 ist, an Rico Lewis, der aus dem eigenen Nachwuchs quasi kommt. Das schaut ja eh nach einem homogenen Kader aus, oder?
Einerseits glaube ich, dass es nicht unbedingt ein Altersthema ist. Ich glaube einfach wirklich, dass der Fisch mitunter beim Kopf zum Stinken anfängt. Und damit meine ich nicht, dass der Guardiola einen schlechten Job macht, aber vielleicht nicht mehr diesen außergewöhnlichen Job macht, was zutiefst menschlich ist in deiner 9., 10. Saison, dass du irgendwann einmal einfach vielleicht nicht mehr einfach es nicht mehr so aufgeht, das Ganze. Der Kader ist natürlich stark, aber was du schon sagen musst, ist, auch City kann keinen Rodri ersetzen, der das Ganze, der mehr oder weniger die ganze Saison ausgefallen ist. Und den Stellenwert, den haben sie versucht, dann holen sie Ilkay Gündogan. Aber wenn du sagst, okay, ein Rodri fällt aus und dafür spielst du halt mit Mateo Kovacic, mit Ilkay Gündogan und Kevin De Bruyne im Mittelfeld, das ist halt nicht, wie wenn Rodri spielt. So ehrlich muss man auch sein. Das ist der amtierende Ballon d'Or-Gewinner. Und den haben sie einfach nicht aufgefangen. Und dann ist es für mich einfach eine gewisse Form von natürlichen Abschwung. Der kommt, jede Serie reißt irgendwann jeder. Der kann vielleicht sind sie nächstes Jahr wieder extrem da. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht die ein oder andere Verstärkung vielleicht so zu Themen wie Jack Grealish vielleicht wirklich, sie die Wege wieder trennen und einfach ein neuer Vibe reinkommt und so weiter. Aber ich halt's, also, also es ist sicher nicht so, dass der Kaderumbruch so verschlafen worden ist, dass du sagst, du könntest einen nicht funktionierenden Kader. Das ist definitiv nicht. Aber ich glaube, dass da ganz viele Ermüdungsfaktoren drinnen sind, psychischer, mentaler Ort. Und dass es jetzt ganz einfach eine Frage der Zeit einfach nur war, dass diese unfassbaren Serien einfach erreißen von City mal.
Ja.
Also ich glaube, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Das bringt mir schon ein bisschen zum Abschluss der heutigen Sendung. Was wartet jetzt auf Palace und City nächstes Jahr? Palace kann sie im Optimalfall, glaube ich, gerade so von der Positionierung her um ein, zwei Plätze verbessern, wenn alles gut läuft. Wahrscheinlich nicht, weil es sind doch relativ viel.
Glaubst du das? Ja, aber Nottingham Forest, hallo. Warum sollen sie nicht in die Champions League schaffen? Also ich weiß nicht, ich sehe das nicht so.
Nein, so habe ich das nicht gemeint. Das Endresultat von
heuer versus
letztes Jahr wird ziemlich ähnlich sein, das wollte ich sagen. Was ist nächstes Jahr möglich? Ja, geht sich so ein Nottingham Run aus? Du hast das jetzt
schon gesagt. Das glaube ich schon. Also ich glaube, wenn sie sich jetzt da gezielt verstärken, den einen oder anderen Spieler noch dazu holen, der quasi in das Spiel von Glasner reinpasst und vielleicht wirklich jemanden haben, der 25 Tore macht oder 20 Tore macht und Glasner hat immer wieder mal Stürmer aus dem Hut gezaubert, vielleicht kriegt er irgendeinen ehemaligen Frankfurt-Spieler oder irgend sowas. Also ich traue denen auf jeden Fall zu, mit so einem Lauf, wenn der Euphorie da ist, wenn du Europa League spielst, dass du vielleicht wirklich mal nach vorne anklopfst hin. Aber wie gesagt, ich bin extrem schlecht in meinen Prognosen.
Ja, deswegen frage ich dich ja immer.
Nein, aber ich sehe keinen Grund, warum ich das nicht denken soll, sagen wir mal so.
Ja, und City hat eben heuer ein bisschen auslassen, die werden nächstes Jahr wieder da sein, oder? Davon muss man auf jeden Fall ausgehen.
Ich gehe auf jeden Fall davon aus. Also ich glaube, das ist die Premier League mausert sich zu einer sehr, sehr ausgeglichenen Liga. Ich glaube, Arsenal wird auch nochmal überlegen, okay, wie können wir denn wirklich vielleicht jetzt den Sprung noch ganz vorn schaffen?
Vielleicht, indem man Stürmer kauft, das könnte genau, eine super Idee sein.
Eine Slot, wirkt auch nicht so, als wäre er ausgebrannt jetzt nach seiner ersten Liverpool-Saison. Ich glaube, der hat auch richtig Bock auf die ganzen Sachen. Dann ist natürlich die Frage, was geht bei Newcastle ab? Also die haben sich ja wirklich das heimlich, still und leise auf Platz 3 vorgearbeitet jetzt da. Wo es zwischendurch einmal mal das Gefühl gehabt hat, okay, läuft vielleicht nicht mehr so gut für Eddie Howe. Der ist schon ein richtig, richtig guter Trainer. Definitiv. Mit einer Mannschaft, die auf gewissen Positionen natürlich Weltklasse besetzt, aber auf vielen Positionen absolut nicht Weltklasse besetzt ist und trotzdem spielen sie einen wahnsinnig guten Fußball. Weil du vorher gesagt hast, Oli Glasner holt wahnsinnig viel aus einem bestehenden Kader aus. Eddie Howe schafft es bei Newcastle, finde ich, genauso. Ja. Da spielt nur immer Dan Byrne in der Verteidigung oder sonst irgendwelche Jungs, die jetzt nicht eine Kategorie A sind, jetzt einmal im Transfermarkt.
Ja, das stimmt, ja. Man, natürlich haben sie dafür absolute Weltstars wie Bruno Gomes, aber ja, ich verstehe den Punkt und ich stimme dir auch ganz grundsätzlich zu. Bei City haben wir eben gesagt, da ist auf jeden Fall alles möglich. Dann habe ich abschließend noch die Frage, und das ist meine letzte Frage, weil wir ja bei den Prognosen so schlecht sind, was ist der nächste Verein von Oliver Glasner, beziehungsweise wie lang glaubst du, die sind noch bei Palace?
Ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass der nächste Verein die Spurs sind. Das würde ich gut finden. Ich glaube aber, dass es vielleicht nicht zusammenpassen wird. Ich glaube tatsächlich, dass warum auch immer sie nicht Richtung Oliver Glasner. Ich glaube, Daniel Levy wird glauben bei den Spurs, dass er eine bessere Idee hat als Oliver Glasner. Ich kann mir vorstellen, vielleicht versucht United zu überzeugen, dass er doch er der Nächste ist, der es probieren soll. Vielleicht lässt er sich doch hinreißen davon, der erste österreichische Trainer bei United zu sein. Ich glaube, er ist gut beraten, wenn er mit vollem Fokus in die neue Saison bei Crystal Palace geht und versucht, die Europa League wieder zu gewinnen. Und wenn er die Europa League dann nochmal gewinnt und vielleicht nochmal irgendeinen League Cup oder eine Champions League qualifiziert, dann ist es soweit, weil spätestens in einem Jahr ist sicher dann ein ordentlicher Job frei.
Michael sagt mal, ein netter Europa League Run, wo sie aber vielleicht nicht allzu weit kommen werden. Und ich glaube, der Absprung im Winter.
Okay, ich bin gespannt.
Das ist mein Tipp. Und jedenfalls wird er der Premier League erhalten bleiben. So weit lehne ich mich aus dem Fenster. Stefan, das war mal wieder ein sehr nettes Gespräch mit dir. Ich hoffe, danke. Euch da draußen hat es auch viel Spaß gemacht. Wie geht es jetzt weiter mit Spielfrei? Wir sind diese Woche am Samstag auf dem Kleine Zeitung Podcast Festival. Wir werden dort eine Live-Aufnahme mit den Kollegen vom Abgestadt Podcast machen. Das werden wir nächste Woche dann noch veröffentlichen. Dann geht's in eine Sommerpause, die wir kurz unterbrechen werden, um einmal.
Nein, wir haben noch eine. Hallo, Alexander Stegisch, was redest denn du?
Schau,
verschweig doch nicht. Wir haben in 14 Tagen noch eine letzte Episode von unserer Sommerpause.
Siehst du, nichts weiß ich. Ernsthaft?
Ja, natürlich.
Ich kann mal im Kalender stehen.
Ja, natürlich.
Ein Wahnsinn. Ja, umso besser. Das heißt, dann haben wir nur eine Folge. Dann werden wir in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Haben mal die ganzen Adduktorenprobleme und diese Angststart haben wir mal auskurieren lassen. Pünktlich zum Finale der Club werden wir schauen, was das für Bewerb war. Ob sich der auszahlt oder nicht so auszahlt, wenn wir dann.
Seien wir uns ehrlich. Natürlich werde ich süchteln.
Du bist wenigstens ehrlich.
Wenn es um das geht, bin ich rückgratlos. Natürlich sage ich, dass das irgendein Bewerb ist, aber natürlich werde ich ihn mir dann anschauen.
Ja. Was tun wir sonst im Sommer, ne?
Nein, ich klage ja darüber, dass im Moment viel zu viel Fußball ist und ich kann, also es ist aber diese Übersättigung im Fußball, die reicht halt genau 2 Wochen lang und dann denke ich mir, komm, bring it on. wo ist hier die Club-WM?
Ja, deswegen machen wir das da so gern. Ja, und nach der Club-WM geht es nochmal eine kleine Pause und dann sind wir pünktlich, wenn die großen Ligen alle wieder zurückkommen, sind natürlich auch wir in der großen Podcast-Liga wieder da. In diesem Sinne, danke schön fürs Zuhören und schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.